This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hallo, meine lieben Liven People. Willkommen zurück zu unserem Experiment, unseren Biografien, während fleißig unsere Biografen im Hintergrund sitzen und schreiben. Wie der Detailliebe und ich zu den Gamern geworden sind, die wir nicht letztendlich sind. Und damit willkommen zu Phase 2, nachdem wir jetzt nämlich schon quasi unsere Steinzeit, unsere Jugendzeit, unsere ganz jüngste Zeit abgehandelt haben, machen wir heute weiter mit dem wohl einem der düstersten Kapitel der Pubertät, wo die Hormone flitzen und explodieren und das sich natürlich auch irgendwie auf den Gaming-Alltag auswirkt. Hi, Matze, sehr schön, dass du wieder hier bist.
Ja, hi, ich freue mich auch. Ja, ist echt eine düstere Zeit, diese Pubertät. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wo in der Pubertät meine Hosen gehangen haben, also die haben auf jeden Fall der Kniekehle Hallo gesagt. Und ich weiß noch, wie mal Leute hinter mir gelaufen sind, Erwachsene, und mich quasi ausgelacht haben, indirekt. Also sie haben miteinander geredet und gelacht. Ich fand's voll schlimm. Heute verstehe ich sie.
Ne, also damals wusste man noch nicht, wie cringe man ist.
Ja, man war, dachte, man sei ziemlich cool. Also ich dachte eigentlich, ich bin so ein Ghetto-Rapper.
Ich stelle mir das sehr lustig vor. Nee, also ich war natürlich der einzig Coole. Ich hatte natürlich immer Angst, nicht cool zu sein. Ich hatte auch so ein Barometer neben mir gefühlt. Immer so, bist du gerade cool genug? Und wenn ich mir Fotos heute ansehe, denke ich mir so, ich möchte dich einfach manchmal nur in den Arm nehmen, dass du keinen Schiss haben musst. Aber
ja, das ist so ein bisschen so ein Männergruppending vor allem. Ich glaube, ich weiß, gut, ich spreche jetzt halt vor allem für Jung, weil das meine persönliche Erfahrung war. Aber es geht ja schon immer darum, nicht der Schwächste zu sein zumindest, weil immer die Gefahr besteht, dass der Schwächste es abkriegt. Und selbst in so Freundesgruppen hat man sich ja schon teilweise richtig hart runtergemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber selbst wenn man sich zu viert getroffen hat mit drei Leuten, von denen man dachte, die sind eigentlich meine Freunde, war es nicht sicher, dass man nicht irgendwie doch draufkriegt. Und das war ja schon ein komischer Machtkampf, den man da so als Halbgorilla mit 13, 14 auszufechten hat.
Ich fühle, was du meinst. Ich hatte unterschiedliche Klicken mit einem unterschiedlichen Vibe. Ich hatte, das waren jetzt nicht die Gangster, aber ich würde sie die Problemkiddos nennen. Und da war ich auch lange Zeit, da war ich dann irgendwann auch nicht mehr, sobald sich plötzlich deren Musikgeschmack gewechselt hat. Da dachte ich mir so, Leute, ich weiß nicht, ob ich euch noch riechen kann. Und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja, ich gehöre zu diesen uncoolen Kids, die schon früh im Schachverein waren. Und wir waren eigentlich immer cool. Wir haben Schach gespielt, wir haben aber auch Games gezockt. Da war es halt so, man gehörte so zu den Außenseitern, aber innerhalb der Außenseitern war man der King.
Ja, ich war tatsächlich wahrscheinlich der euch das Brotgeld geklaut hätte. Ich bin echt nicht stolz auf meine Jugendzeit. Ich war schon auch ein bisschen arschig. Und aus heutiger Sicht finde ich die von deiner Gang super cool. Das ist eigentlich das richtige cool, weil das heißt ja auch, ihr habt euch jetzt nicht so darum geschert, was man als Jugendlicher so braucht, um als cool zu gelten, sondern ihr seid schon damals einer Leidenschaft nachgegangen und habt das durchgezogen. Und das ist ja eigentlich super selbstbewusst. Im Gegensatz zu sich anpassen und irgendwie den Macker machen, das war ja, sage ich mal, auch ein Produkt mangelnden Selbstbewusstseins. Und aus heutiger Sicht finde ich das super cool, wenn Kids einfach ihr Ding machen.
Man hat sich ja, glaube ich,
daher Respekt.
Man hat sich ja auch irgendwie
Respekt an dein 13-jähriges
Respekt Ich. An, wenn du das hörst, ne, Respekt von Matze, der dir damals das Pausengeld weggenommen hätte. Aber er hätte es, glaube ich, charmant gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so jemand bist, ey, Pausengeld, sondern dass du mir so, könntest du mir dein Pausengeld aushändigen?
bitte das Messer im Rücken, aber freundlich.
Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, sonst hättest du echt einen krassen Wandel durchlebt, aber
nee, es war echt, also ich war wirklich
schlimm. Du warst wirklich schlimm. Also wirklich, dann ist es ja umso schöner, ja. Dass wir uns alle weiterentwickelt haben. Ja, man hat sich ja irgendwie, glaube ich, in der Clique gehalten, ne? Und man hatte sehr viele nerdige Hobbys und dann war es man irgendwann gewohnt. Und ich fand, es waren immer super weltoffene Menschen im Schachverein. Und aber ich muss dir auch sagen, ne, so gerade so, wenn ich mir thematisch so meine Videospiele angucke, wir hatten ja darüber gesprochen, ne, du hattest Pixel, du hattest weniger so Jump'n'Run gespielt. Ich bin ja eher mit Jump'n'Run aufgewachsen, aber dann so ab der Pubertät, dann ging es natürlich in den Raum Grand Theft Auto, Strategiespiele und vor allem Horrorspiele. Aber ich glaube, so meine Faszination für Horrorspiele, die stammt tatsächlich aus der Pubertät.
Ja, ich glaube, du bist ja großer Silent Hill 2-Fan zum Beispiel. Und das ist 2001 erschienen.
Das ist gut, dass du das erwähnst. Nämlich das gehört tatsächlich zu einer anderen Phase in meinem Leben, der großen Nachholzeit im Studium. Nämlich Silent Hill 2 damals tatsächlich noch nicht. Aber Silent Hill Shattered Memories war mein erstes Silent Hill, was ein kontroverses Silent Hill ist. Weil es nämlich das einzige Silent Hill ab 16 ist und auch für die Wii erschienen ist. Und so gut wie keine Horrorelemente hat. Wirklich auf dem Psycho, also gerade so auf Psycho geht.
Okay, das habe ich auch tatsächlich noch nie gehört. Das heißt, es hat auch wahrscheinlich nicht so große Fußspuren in der Gaming-Landschaft hinterlassen, weil heute redet nicht mehr so irgendjemand davon. Also Silent Hill 2 hört man ja immer wieder, aber das sagt mir wirklich gar nichts.
Also in der Szene selber kennt man es natürlich und ich habe das damals im Mediamarkt, da habe ich auf die Verpackung geguckt und dann, dieses Spiel wird ihren eigenen persönlichen Albtraum kreieren und ich dachte so, und ich war damals ein super schissiger Jugendlicher, also Horrorfilme durften nicht laufen und ich habe mich wirklich unter Decke versteckt und es gab diesen einen Moment, glaube ich, ne, wo ich dann mal Blut geleckt habe und dann war das so eine richtige Mutprobe und ich glaube, das war auch mein intensivsten Horrorerlebnis. Heute bin ich halt so ein abgebrühter Hund, ne, aber damals, meine Angsthasenzeit war sehr intensiv.
Ja, hat man das dann extra gemacht? Das ist ja jetzt eine spannende psychologische Frage. Wieso setzt man sich dem aus, wenn man eigentlich besonders viel Angst davor hat? Hast du dich dann gespürt? Ich meine, ne? Es wäre so ein naheliegender Gedanke. Irgendwas muss es ja in einem auslösen, dass man auch sagt, man macht es wieder.
Das Lustige ist, also Horror hat ja sowieso, ne, weil es halt alles nur simuliert ist, es kann dir ja nichts passieren, ne, und du würdest dich ja niemals in einen Löwenkäfig begeben, aber würdest du das simulieren tun, ist das natürlich irgendwie cool, sich in solche Räume zu begeben. Und wenn die Leute, also gerade meine Gangster-Clique damals Scream geguckt hat und sich darüber lustig gemacht hat, dass ich da total Schiss vor hatte, versus einen Moment, wo ich mal Leuten beim Horrorspielen zugucken kann, ne, nicht, dass ich selber spielen muss, sondern dass ich denen zugucken kann. Und das war für mich so eine nochmal eine zusätzliche Sicherheitsstufe, dass ich mich dem annähern konnte. Und dann ist es auch kein weiter Schritt mehr, selber das zu spielen. Also ich glaube, Horror, selbst wenn man Schiss vor Horror hat, wenn man die Dosis erhöht, dann kann man sich auch an Dinge gewöhnen. Das Schlimmste ist, glaube ich, der Fehler, den man macht, ist, wenn die Dosis zu hoch am Anfang ist.
Mhm. Wo wäre denn die Dosis zu hoch?
Also individuell, ich bin jetzt zum Beispiel individuell immer.
Nee, genau. Aber bei mir ist es jetzt so, Horror habe ich gar keine Berührungspunkte, weder im Gaming-Bereich, außer man nimmt jetzt Bioshock dazu. Ne? Natürlich haben viele Spiele Horror-Elemente, Thief wäre da auch zu nennen, was ich gespielt habe, aber so diesen klassischen Horror habe ich weder gespielt noch geguckt und ich umschiff den auch bewusst, würde ich sagen, weil ich auch nicht so der Typ dafür bin. Das löst auch so ein bisschen Unbehagen in mir aus. Gleichzeitig merke ich aber so eine leichte Faszination und denke mir, ich würde es gerne mal ausprobieren. Da ist ja dann echt die spannende Frage, das hatten wir das Thema schon bei Survival-Horror jetzt, aber da ging es eher um die Qualität des Spiels, aber was ein guter Horror-Einstieg ist. Und die Frage ist ja auch, was kann man machen, um es vielleicht am Anfang abzuschwächen? Saßt du dann zum Beispiel im hellen Zimmer, als draußen Sommer war und hast quasi die Umgebung nicht an den Horror angepasst? Das wäre so ein Klassiker. Oder hast du dich gleich, sage ich mal, ins dunkle Zimmer begeben und hast das aufgesaugt?
Ja, natürlich. Beim Zocken ist immer das Setting am wichtigsten. Ne? Und wenn du tagsüber spielst, ist auch ein Horrorspiel nicht so schlimm. Was ich auch empfehlen kann bei Horrorspielen, ist den Sound runterdrehen oder ausmachen. Das hilft extrem, weil ganz viel vom Grusel und von der Atmosphäre nämlich über den Soundtrack passiert. Und wenn ihr das wegmacht, dann ist es halt tatsächlich, hat es sich selbst so ein bisschen verharmlost. Das empfehle ich euch vor allem, wenn ihr The Shining von Stephen King oder sagen wir mal von Stanley Kubrick guckt. Dieser Film ist gänzlich anders, wenn der Soundtrack aus ist. Während ich dir weiterhin natürlich Obscure empfehle, du musst halt nur diesen Knopf drücken, zu sagen, Michael, wir spielen jetzt Obscure, nämlich das kann man zu zweit spielen und dann kann ich dich auch in den Albtraum führen.
Ja, das ist genau, das ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Einstieg, wenn man einfach nicht alleine ist bei dem Ganzen. Ansonsten haben die Horrorspiele ja auch ein bisschen das Problem, die sind so dunkel, dass man sie eigentlich auch gar nicht am helllichten Tag spielen kann. Ich merke das auch immer schon, wenn ich jetzt irgendwie so Bioshock oder Thief spiele, muss ich den Rollladen runter machen, weil sonst sehe ich auf diesem scheiß Monitor einfach nichts mehr. Und dann bin ich schon ganz tief drin in diesem dunklen Sumpf. Aber gut, ich habe es bis jetzt überstanden und ich glaube, ich werde es auch weiterhin überstehen. Aber genau, betreutes Spielen, das machen wir bald. Ich bin jetzt erstmal im Urlaub, ne? Ich bin jetzt bald am Gardasee. Nächste Woche geht's los, bis dahin muss ich noch ein bisschen vorarbeiten, aber danach. Danach kriegen wir bestimmt was hin.
Ich bin gespannt. Sobald das Lämpchen rot leuchtet, weiß ich Bescheid. Nee, ich beneide dich so ein bisschen um die Zeit, also um deine Erfahrung, dass du darin einsteigen kannst. Bei mir ist das schon sehr, sehr lange her. Aber damals, ne, also irgendwie hat man auch so ein bisschen seine Pubertät durch seine Spiele so ein bisschen ausgedrückt. Ne? Horror war so ein bisschen hartes, düstere. Strategisches, das ist so ein bisschen, das geht auch so in die Richtung von Schach, ne, dass man so ein bisschen auch mit komplexeren Spielen zu tun haben möchte. Und vor allem sich kompetitiv gegen andere Leute behauptet in LAN-Partys. Im Strategiebereich waren das bei mir tatsächlich nicht so die typischen Klassiker wie Age of Empires, sondern tatsächlich einfach, weil man sich's gegenseitig ausgeliehen hat, war es bei mir damals Empire Earth, wobei ich nicht weiß, ob dir das was sagt.
Es ist mir ein Begriff, also das Wort, also die Worte, aber ich habe es nie gespielt und ich kann ja auch nicht sagen, was man da macht. Klingt mir ein bisschen so, als muss man halt die Welt erobern.
Sehr gut.
Am Ende des
Sehr
Tages. Also klassische Echtzeitstrategie. Man fängt wahrscheinlich auf einem Fitzel Erde an und dann schickt man seine Truppen raus und unterjocht den ganzen
Erdball. Ich fände es so cool, wenn du ein Format einführen würdest, wo du Leuten Genres erklärst, die du selber nicht kennst. Das fände ich so witzig. Es ist so lustig. Empire Earth ist tatsächlich eine, der Entwickler ist bis heute geschlossen. Der hat sich nie gegen seine Konkurrenten durchsetzen können. Das Besondere an Empire Earth ist nicht nur seine furchtbar sympathisch pixelige Grafik, sondern dass du tatsächlich in der Steinzeit der Menschheitsgeschichte anfängst und dich dann bis ins Nano-Zeitalter hochentwickeln kannst. Und das ist so, so gut. Man kann es heute tatsächlich noch spielen, weil es eine Community gibt, die da sehr viel Zeit und Effort reingesteckt hat, um das am Leben zu erhalten. Und es ist so ikonisch vom Intro bis hin zu einem Soundtrack, bei dem ich spannend finde. Da hat der Utwin mal erzählt, also ein Strategie-YouTuber, der öfter zu Gast ist. Der Soundtrack ist deswegen so toll, weil man ihm keinem bestimmten Zeitalter zurechnen kann. Du kannst diesen Soundtrack quasi in allen Zeitaltern hören und der passt immer noch.
Sie müssen es ja wahrscheinlich auch so machen, wenn das Spiel von der Keule bis zur Laserwaffe geht, dann ist es ja auch eine super spannende Aufgabe für einen Sounddesigner oder Musiker vor allem, da den passenden Soundtrack zu finden. Vor allem die Spiele von damals haben ja jetzt auch noch nicht so viel Platz auf der CD gehabt, dass du eben für jedes Zeitalter einen Song produzieren konntest. Stelle ich mir spannend vor. Jetzt möchte ich am liebsten reinhören. Ich werde es mir gleich mal notieren.
Empfehle ich dir. Und wenn du das tust, hör dir mal Empire Earth Reborn an. Das ist nämlich tatsächlich, wenn sich so Fankomponisten dran gesetzt haben, davon noch mal so orchestrale Varianten zu machen. Kann ich dir weiterleiten? Du wirst sofort verliebt sein und dich fragen, warum habe ich das noch nicht in meiner Pubertät gespielt? Was mich aber interessiert, Matze, hau mal raus. Jetzt, wenn du mir nicht mal, also wenn du jetzt mir schon mein Pausengeld abgenommen hast, welche Spiele hast du dir denn dann davon gekauft?
Ich wünschte, ich hätte es dir abgenommen, weil dann hätte ich mir Spiele kaufen können. Das war eigentlich eher mein Problem. Ich habe jetzt nämlich auch nochmal drüber nachgedacht, was ich so in meiner Jugend gespielt habe. Und dann ist mir dabei auch wieder eingefallen, warum ich diesen Kanal gerade habe, weil ich hatte eigentlich kaum Spiele. Das ist echt schlimm. Also was ich sagen kann, ich erinnere mich daran, das war so kurz natürlich schon vor der Jugend, als das Nintendo 64 rauskam. Das müsste so 96 gewesen sein. Habe ich das wahrscheinlich 97 bekommen, da war ich 11. Und ich erinnere mich daran, dass wir hier bei uns in Oppenheim, so ein ganz wunderschönes kleines Städtchen, kann ich nur empfehlen.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Für alle Leute, die irgendwie Altstädte und gotische Architektur mögen, auf jeden Fall gibt es da einen Schreibwarenladen. Und der hatte so eine Ecke. Und in dieser Ecke konnte man auch Videospielsachen kaufen zum Beispiel. Das war so ein bisschen ein Laden, der alles hatte. Und in dieser Ecke gab es ein Turnier. Also da wurde Mario Kart kompetitiv gespielt. Waren zwei Typen nebeneinander, die haben Mario Kart gezockt. Der eine hat den anderen massiv eingemacht, ja, auf dieser Autobahnstrecke. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und man konnte... Wenn man das, also hat er das Spiel gewonnen, ist er eine Ebene aufgestiegen und das ging irgendwann deutschlandweit und man konnte einen Go-Kart gewinnen. Mario Kart Go-Kart. Mhm. Auf jeden Fall stand ich dann eben dran, fand erstmal das Kompetitive geil, aber fand es auch super spannend, das Spiel zu sehen. Und mein Vater hat mir dann damals zum Geburtstag, wie gesagt, irgendwie das N64 gekauft und das hat mich dann viele Jahre geprägt. Also in der frühen Jugend war eine Zeit, wo ich vor allem das N64 hatte, aber wie gesagt, mit sehr wenig Spielen. Ich erinnere mich, dass ich zu Beginn vor allem, jetzt kommen wir wieder zum Fußball, International Superstar Soccer hatte, ein ganz grausiges Spiel. Also das war so ein Spiel, du konntest von überall auf dem Platz Richtung Tor schießen. Der Ball ist immer super geil und gefährlich aufs Tor geflogen vom Gegner. Jeder Schuss war super, aber keiner ist reingegangen. Egal, also ganz furchtbar. Und eben Mario Kart. Und Mario Kart hat mich durch die ganze Jugend hindurch begleitet. Das war so ein Evergreen. Es war auch ein sehr soziales Spiel. Wie gesagt, ich habe in der Spielstraße gewohnt. Ganz viele Leute in meinem Alter, also viele Kids haben da auch gelebt. Und Mario Kart wurde wirklich wöchentlich gespielt. Immer wieder kamen die Leute bei mir vorbei und das ging wirklich über Jahre so. Also ich würde sagen, Mario Kart hat sich 4-5 Jahre kontinuierlich gehalten. Und ich erinnere mich auch an meine ersten Vollsuff-Abende müssen mit Mario Kart gewesen sein. Ich erinnere mich da wirklich in meinem Kinderzimmer zu sitzen mit Mixery-Kästen und Radler-Kästen, was man halt so trinkt, wenn ein Bier noch nicht schmeckt. Und wir haben dann da Mario Kart gespielt und gesoffen. Das klingt so hart nach Dorfjugend und am Ende des Tages war es das auch irgendwie. Und ich würde schon sagen, dass das ganz, ganz klar vorherrschend war. Aber die Spiele waren sehr teuer. Es hat sich irgendwie auch nichts hinzugefügt. Also ich hatte irgendwie Mario Kart und Fußball. Und wenn ich jetzt über meine Bibliothek von damals nachdenke, komme ich da auch nicht drüber hinaus. Es gab dann zum Glück irgendwann in der Nachbarschaft den Daniel Wehmeier. Oh, jetzt habe ich den Nachnamen gesagt. Na gut, er wird es mir verzeihen. Und der hatte auf jeden Fall dann irgendwann auch ein Nintendo 64 mit Mario Party. Und das hat dann so dieses gemeinschaftliche Spielen nochmal auf ein neues Level gebracht, weil er dann ab und zu mit Mario Party vorbeikam und dann haben wir auch noch Leute eingeladen und Mario Party gespielt und so haben sich ganze Abende gefüllt. Aber es war so dieses immer noch, obwohl es vielleicht auch für das Alter schon langsam ein bisschen uncool anmutete, es war dann schon auch noch so ein bisschen dieses niedliche Nintendo-Feeling bei mir zu Hause.
Ich stelle mir so eine lustige, super lustige Montage vor, dass man bei dir permanent diesen Mario Kart-Bildschirm sieht und dann wirst kurz zu dir geswitcht und man sieht wirklich so in der Montage, wie du älter wirst. Und dass dann plötzlich Bierflaschen hinkommen und die Capri-Sonne verschwindet.
Sehr. Ja, es ist toll. Wirklich, man kann es wirklich, so kann man sich es wirklich vorstellen. Das war wirklich über Jahre vorherrschend. Ich hatte einen Fernseher dann auch irgendwann in meinem Zimmer. Ich hatte Sperrmüllmöbel, die ich irgendwelche Couches, die ich mal in der Nachbarschaft abgerippt habe am Sperrmüll und da saßen wir immer und haben gezockt. Es war auch ein sehr dunkles Zimmer im Dachgeschoss und es war wirklich ein Marathon. Also das muss ich dem Spiel auch anrechnen. Das hat aber natürlich gerade wegen seinem Mehrspielermodus über Jahre auch funktioniert.
Dann habe ich natürlich zwei Fragen. Erstens, welchen Charakter hast du immer bevorzugt und warum hast du, wenn du schon so viel darin reingesetzt hast, noch nie deine E-Sport-Karriere angefangen?
Also ein Charakter, den ich bevorzugt habe und ich glaube, den haben fast alle damals bevorzugt, ist so der Mario Kart 64 Charakter überhaupt, ist der Yoshi.
Ah, okay.
Also der wirkte immer besonders schnell. Der war schnittig vom Typ, dadurch schnelle Beschleunigung, war aber jetzt auch nicht so ein Lappen wie der Toad, dass er bei jedem Rempler sich gedreht hat. Der war so das perfekte Mittelmaß, würde ich sagen, zwischen schnell und trotzdem auch noch ein bisschen robust. Und den haben eigentlich immer alle genommen. Ich kenne jetzt niemanden, der zum Beispiel Donkey Kong oder Bowser genommen hätte, weil die ja immer so super langsam beschleunigen. Dafür konnte man natürlich dann Leute wegrammen. Aber es war auf jeden Fall Yoshi.
Und die E-Sport-Karriere, warum hast du sie nicht angefangen?
Weil es also damals noch gar kein Online-Spielen gab, ne? Da war noch nichts mit E und also das ging einfach noch gar nicht. Sonst, also Mario Kart 64 hätte ich super gerne online gespielt und ich bin auch ein bisschen froh, dass es das damals noch nicht gab, wenn ich so zum Beispiel auf meiner Arbeit, ich habe lange in der offenen Jugendarbeit gearbeitet, da sind wirklich Kinder verschollen, weil sie Fortnite für sich entdeckt haben und das kommt ja auch so durch diesen Online-Modus, das ist ja nochmal eine andere Faszination und eine andere Abwechslung, die da rauskommt und eine andere Suchtspirale und ich glaube, ich wäre da super anfällig gewesen in diesem Alter von, sagen wir mal, 13, 14, dass ich heute wirklich froh bin, dass es das nicht gab. Es ist ein bisschen wie wenn man mit 30 Drogen ausprobiert, dann ist man auch irgendwie, weiß nicht, dann ist man damit ein bisschen klarer, als wenn man es mit 16 gemacht hat oder so.
Aber gut, dann waren wir wahrscheinlich einfach lokale Meister damals, ne? Du warst der Meister deiner Nachbarschaft, da hat's das Internet, das die Welt hat's da noch nicht so richtig gegeben. Bei mir waren es tatsächlich Ratchet & Clank im Multiplayer, Crash Bash, das hatte ich bereits erzählt im Multiplayer. Mein erster Shooter mit 007 Nightfire, irgendwie weniger, also irgendwie war das Bond-Feeling dann irgendwann raus, sondern man hat es einfach nur gespielt, weil es Call of Duty noch nicht so richtig für uns gab und das haben wir dann auf getrennten Bildschirmen gespielt. Und dazu muss ich dann natürlich dann auch eine Frage stellen. Wie habt ihr das mit Bildschirm gucken, also dem anderen auf dem Bildschirm gucken gehandhabt? Gab es dafür Strafen oder habt ihr es einfach alle gleichzeitig gemacht, um das auszugleichen?
Ja, das haben schon, ich meine, du musst dir das so vorstellen, mein Fernseher war nicht größer als mein Computermonitor jetzt und ich habe keinen besonders großen Monitor und wir haben zu viert gespielt, das blieb gar nicht aus. Man konnte auch, also es war ein Monitor, man konnte auch gar nicht nachvollziehen. Guckt jetzt gerade irgendjemand auf meine Seite oder so, das musste man einfach hinnehmen. Gerade bei Shootern ist es ja nochmal um einiges frustrierender als jetzt bei Mario Kart. Bei Mario Kart konnte man da natürlich immer sehen, ah, der hat einen roten Panzer oder so, aber wir haben dann auch irgendwann, das ist ein zweites sehr großes Nintendo 64-Spiel, das eine große Rolle bei mir spielt. Irgendwann kam halt GoldenEye dazu. 007, wahrscheinlich der Klassiker überhaupt fürs Nintendo 64, würde ich sagen. Und da war das natürlich ein bisschen ärgerlicher, wenn man da gewusst hat, der guckt jetzt gerade, wie ich mich hier um die Ecke schleiche und er weiß, dass ich hinter ihm bin und so. Aber wir konnten nichts dagegen machen. Wie habt ihr es gemacht?
Wir haben irgendwann mal Strafen eingeführt. Tatsächlich, wenn das irgendwo festgestellt worden ist, dann gab es ein Timeout, dann durfte die Person nicht mitspielen, dann musste mein Bruder einspringen, weil du musst dir vorstellen, wir sind zu viert und mein Bruder sitzt die ganze Zeit daneben als die fünfte Person, die nicht mitspielen darf. Und wenn eine Person im anderen auf den Bildschirm geguckt hat, dann wurde mein Bruder reingewechselt. Deswegen hatte er immer gehofft, dass er reinkommt und er hat auch Leuten einfach immer unterstellt, dass sie auf den Bildschirm gucken würden. Es war so lustig.
Der kleine Bruder, ja, natürlich, nehme ich an. Ja, geil. Ja, das klingt auch wie so eine typische Geschichte, die es bei uns auch gab. Aber das 007 Nightfire, das war nicht der Nachfolger von GoldenEye.
Nee.
Das gab dann nämlich irgendwann noch auf dem N64 nach.
Da gab es noch diverse Teile dazwischen. Ich bin mit 007 Nightfire richtig spät eingestiegen. Du bist natürlich dann mit dem Klassiker eingestiegen. Aber ich hatte letztens in einem Video, das ich schon mal geschaut habe, wusstest du, dass es mittlerweile 25 Bond-Spiele gibt?
Ich wusste es nicht, aber es verwundert mich auch nicht, wenn man damit einberechnet, dass es welche für den DS gibt und für die PlayStation und so weiter. Es gab ja wirklich eine Zeit, da kam zu jedem Film mindestens ein Spiel. Aber diese Lizenzverwurstungen sind ja heute, wo die Videospielproduktion teurer geworden ist, ganz schön zurückgegangen. Das ist auf der einen Seite natürlich schön, weil das meistens Abfall war. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ein bisschen traurig, weil ich wirklich sagen muss, ich habe so ein bisschen Herz für Lizenzspiele. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Es ist so eine bisschen düstere Faszination.
Kannst die du das sind nachvollziehen? Ja, die sind ja auch nicht alle schlecht, um Gottes Willen, ne? Weil
GoldenEye,
Peter Jacksons King Kong ist ein fantastisches PS2-Spiel. Muss man ja,
das soll super gut
muss
sein.
Muss man ja, auch hinzufügen, ja. ist eine super Ausgangslage. Ich habe damals mal gern diese Pixar-Spiele gespielt, weil man dann in den Pixar-Spielen noch Szenen aus dem Film gucken konnte. Und es war manchmal sogar zeitlich versetzt, dass sogar das Spiel kurz vorm Release des Kinofilms rauskam. Dann konnte man natürlich dann so ein bisschen schon reinschauen. Ich bin großer Freund von sowas und ist ja mittlerweile auch ausgestorben. Die Wahrscheinlichkeit ist eher drin, dass ein Videospiel nochmal verfilmt wird, als dass du nochmal zu einem Film ein Videospiel bekommst. Ich glaube, das hat irgendwann mal in der PS3-Ära hat das aufgehört.
Ja, und wie du auch gerade gesagt hast, das war ja vielleicht auch das große Problem bei der Sache, dass diese Spiele halt so eine strikte Vorgabe hatten, wann sie rauszukommen haben. Ne? Es hieß ja dann immer, der Film kommt dann, dann muss das Spiel fertig sein. Dementsprechend waren die Spiele halt oft hingerotzt und schlecht. Ja, und gerade bei GoldenEye war es halt ein bisschen anders. Das Spiel kam 2 Jahre nach dem Film, ja. Die haben einfach von Rare, haben die damals die Zeit bekommen, so lange zu entwickeln, wie sie Bock haben. Scheißegal, dass da irgendein Film irgendwann vor 2 Jahren erschienen ist. Und das hat das Spiel jetzt am Ende zu einem absoluten Klassiker gemacht. Ich habe jetzt nochmal gelesen, dass das GoldenEye das meistverkaufte N64-Spiel in den USA war. Und das drittmeistverkaufte insgesamt. Und das auf einer Nintendo-Konsole, wo man eigentlich immer davon ausgehen würde, dass ein Mario gewinnt oder ein Mario Kart. Ne? Das fand ich super faszinierend. Und ich verstehe es auch, weil das Spiel war schon besonders gut. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst, weil du warst ja noch ein bisschen jünger.
Viel davon gesehen. Na, mittlerweile kann man es ja auch irgendwie, ist eine, ich weiß nicht, ob man es Remaster oder HD oder irgendwas. Es ist letztens noch mal eine neue Version dessen rausgekommen, die irgendwie auch schlecht gealtert ist. Also das Spiel ist anscheinend heute auch schlecht gealtert, je nachdem, was Mods damit noch mitgemacht haben. Ich werde es sowieso in einer Reihe, die ich bereits angekündigt habe, dass wir uns nämlich jedes James-Bond-Spiel angucken werden, bis James Bond First Light nächstes Jahr erscheint, werde ich es mir definitiv anschauen. Und wenn du mir Tipps dazu geben kannst,
lass uns dazu noch siehst mal quatschen. Mal. Ich will das auch noch
dann
mal
kommt,
spielen.
Dann kommt ja, Matze jetzt mit rein. Okay, Matze hat sich jetzt in die Reihe James Bond eingeschrieben. Alles klar. Ja,
also GoldenEye würde ich echt gerne noch mal spielen. Ich meine, das war halt ein absoluter Vorreiter, aber man muss sich das mal vorstellen. 1997 ein Ego-Shooter auf Konsole. Ja, und der dann auch noch gut war. Ich meine, später kam irgendwann Perfect Dark. Das war so 2000 rum. Das hat es nochmal auf ein neues Level gehoben. Aber das gab es ja damals gar nicht. Und dann kommen die daher und machen so ein Metacritic 96-Spiel, das überall Kult wird. Allerdings muss man ja auch sagen, in Deutschland gar nicht rauskam. Ne? Also in Deutschland war das indiziert. Ist aber auch ein komisches Phänomen. Das war indiziert, aber es hatte jeder. Also ist jetzt auch nicht mehr so gewesen, dass man die Sachen sich irgendwie wie früher beim Amiga auf Diskette kopieren kann. Trotzdem hatte jeder GoldenEye. Und ich war damals auch sehr jung und ich erinnere mich wie bei GTA 2 auch, habe ich letztes Mal erzählt, dass ich da in Mainz durch die Altstadt spaziert bin. Auch sehr schön. Also Mainz kann ich wirklich Ihnen empfehlen. Super viele Weinstuben und da gab es immer so links in der Altstadt, wenn man von der Hauptstraße abbiegt, so einen ganz kleinen Gaming-Laden, der später nochmal Thema werden wird. Und bei dem habe ich nach GoldenEye gefragt. Ich war minderjährig und überhaupt, der hätte mir das niemals verkaufen dürfen. Und da habe ich es dann auch bekommen. Für 120 Mark, meine wow. ich. Also auch kein Pappenstiel. Da hatte ich lange gespart.
Ach ja, die D-Mark und der Euro-Wechsel. Und diese spielunkigen, zwielichtigen Läden, die sich nicht für Altersdings interessieren. Wie gesagt, ne, dein Hauptlieferant scheint dieser Laden gewesen zu sein. Bei mir war es natürlich die Mediathek, die sich mit Crash Bash, weil es der einzige Laden in der Stadt war, der das noch hatte, hatte sich bei mir verewigt. Und ich habe auch ganz viele Spiele eigentlich damals.
I'm so excited to tell you about Delete Me, the sponsor of this podcast. Have you ever Googled yourself? It's so frustrating that things like our name, email address, phone number, and even the list of our relatives are being sold online by data brokers. This poses a considerable threat to our privacy, especially if our personal info ends up in the hands of scammers or stalkers. I wanted to put an end to this, which is why I went to joindeleteme.com and signed up for Delete Me. Delete Me's privacy experts comb through the countless data broker websites, looking for places your data shouldn't be, remove it, and send you a report on what they've done. They do this all year round, so I don't have to think about it. Since I opened my Delete Me account, I feel better knowing my info isn't easily available online to be used against me for fraud, harassment, or identity theft. You can get 20% off your Delete Me plan when you go to joindeleteme.com/protect. Go to joindeleteme.com/protect. That's joindeleteme.com/protect.
Auch nur ausgeliehen. Meine Mutter kam damals tatsächlich einfach mal von der Arbeit heim und du musst wissen, die hat ja mit Games nie was zu tun gehabt und brachte mir dann einfach mal so 2 Spiele mit, die Sims brechen aus und Crash Nitro Kart. Also du bist mit Mario aufgewachsen, ich bin mit Crash Bandicoot aufgewachsen und der hatte natürlich auch Rennspiele und sie hatte mir das einfach mitgebracht und ich dachte mir so, habe ich nie von erzählt und aber die Auswahl hat trotzdem gepasst, weil ich zu dem Zeitpunkt auch nämlich Sims für Konsole schon ausprobiert hatte. hatte. Und sie hatte sich dann so eine halbe Stunde daneben gestellt und hat sich das wirklich angeguckt. Bis heute vermute ich, dass sie sich die Spiele selbst ausleihen wollte und dass ich sie ihr vorführen sollte. Haben wir nie drüber gesprochen, war ein sehr interessanter Moment, den ich mit Mediatheken in Verbindung bringe.
Interessant, aber auch richtig cool, dass die ja im Grunde damit auch unterstützend gehandelt hat, ne? Weil es, also in meiner Jugend zum Beispiel war schon sehr vorherrschend, oh, spielen ist blöd, geh doch raus, kriegst viereckige Augen. Meine Eltern haben da schon sehr mit einem schlechten Gewissen gearbeitet. Und wenn dann, also meine Mutter hätte niemals irgendwas mitgebracht. Das finde ich richtig cool.
Ich füge noch eine Sache hinzu, die ich auch bis heute echt interessant finde, da mein Vater nämlich bei der Bundeswehr ist und wenn er damals gesehen hat, dass wir Shooter gespielt haben, war immer so, er war erstens kein Freund davon, dass man in Spielen Leute tötet. Das war ihm immer, er wollte eigentlich lieber so pazifistische Sachen sehen oder also so Welten, ne, bunt und so. Aber manchmal hat er gesagt, halt die Waffe anders. Oh nee, das kann, du brauchst Deckung. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das ist manchmal interessant, wie er da umgeswitcht ist.
Ist er, sage ich mal, im operativen Bereich? Also nimmt er Waffen in die Hand oder ist er Techniker?
Nee, also er ist an Waffen ausgebildet, aber er ist mehr dafür zuständig.
Klar.
Also, ich kann so viel sagen, dass er halt mehr so ein Organisator ist. Genau, ja, aber er lebt die Bundeswehr und das war manchmal schon interessant, diesen Switch zu sehen. Ah, das ist so ein brutales Spiel. Aber wehe, du gehst jetzt aus deiner Deckung raus.
Ja, ich glaube, das ist auch ein total spannender Punkt, ne? Auch dieses Wahrnehmen von brutal damals. Ich glaube, klar, unsere Eltern würden es immer noch als brutal wahrnehmen, was heute so rauskommt, aber es wurde ja auch, als wir jugendlich waren, gefühlt alles wegindiziert. Also ich erinnere mich an eine ganze Palette an Spielen, die nicht erscheinen durften. Und das sind alles Spiele, also auch Max Payne wäre jetzt genannt. Ich habe jetzt gerade Max Payne nachgeholt. Wenn dieser Podcast erscheint, habe ich es wahrscheinlich auf meinem Kanal besprochen. Und im Zuge der Recherche war ich dann total überrascht, dass das Spiel in Deutschland auch 10 Jahre lang einfach verboten war. Weil aus heutiger Sicht ist es quasi lachhaft, was dort passiert. Also es gibt weder viel Blut, noch bleiben irgendwie die Körper ewig liegen, noch fliegen Körperteile ab. Das ist eigentlich eine sehr stilisierte Gewalt, was wahrscheinlich das Problem war, ne? Dass es ein bisschen zu ästhetisch war für Gewalt. Aber in diesen 90ern, Anfang der 2000er, hatte die Bundesprüfstelle eine sehr harte Hand. Heute kann man ja wirklich bei Mortal Kombat, weiß nicht, was haben wir für ein Teil, 2000,5 oder so, es hört ja auch nicht auf, diese Reihe, kannst du ja wirklich die Wirbelsäule aus den Mündern rausreißen und so. Und das interessiert irgendwie niemanden mehr. Das finde ich auch eine sehr spannende Entwicklung. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich gar nicht. Aber es hat sich sehr gewandelt. Aber gleichzeitig habe ich einen guten Freund, der ist ein bisschen älter als ich, der gar nicht spielt. Und irgendwann sind wir mal so abends mit einem Bier in der Hand durch einen Stadtteil gelaufen und irgend so ein Nerd hatte sich bei sich zu Hause mit einem Beamer so eine Gaming-Ecke eingerichtet. Wir konnten durchs Fenster gucken und haben gesehen, wie jemand auf gefühlt 3x3 Metern rumballert, so ein Ego-Shooter spielt. Er meint auch so, mein Freund, er kann das ja gar nicht verstehen, wie man sowas spielt. Und so. Da hatte ich total die lange Diskussion mit ihm und dann dachte ich mir, ich kann es schon verstehen, wenn man dazu keine Berührungspunkte hat, aber wenn ich darauf schieße, und das wirst du genauso sehen, sind es ja mehr Moorhühner. Also das ist ja so eine ganz klar sportliche, man will diese Aufgabe lösen, Antriebssituation. Und diese Diskrepanz finde ich manchmal total schwierig, weil man es auch nicht so gut erklären kann, also Leuten, die damit nichts zu tun haben. Dann wiederum ist mein Freund, das vielleicht noch am Rande, großer MMA-Fan und das könnte ich nie, weil das für mich echt ist, ja. Der guckt sich an, wie Leute, die am Boden liegen, sich noch mit Ellenbogen und Knien in die Fresse hauen und das ist Realität und das könnte ich nicht, ja.
Sehr interessant.
So unterschiedlich sind
sehr,
da die
Wahrnehmungen. Sehr, interessant. Sehr, sehr viele coole Felder, die du aufgemacht hast. Ich hatte meine Freundin, der hatte ich irgendwas in die Hand gedrückt und ich meinte, du musst die Person jetzt im Spiel schlagen. Und da meinte sie, warum? Und dann haben wir wirklich eine 20-minütige Diskussion darüber geführt, über Moral und ist auf dem Bildschirm überhaupt nichts passiert. Dann finde ich es spannend, dass ich tatsächlich auch mal SoldatInnen interviewt habe, was die denn so in ihrer Freizeit spielen. Und die spielen tatsächlich auch Shooter. Die sagen aber auch, das, was auf dem Bildschirm passiert, ist nicht vergleichbar. Also es ist an sich immer noch, wie du sagst, eher ein Wettkampf, was da eben stattfindet. Und es ist eben nicht das Erschießen eines Menschen. Es ist nur die Darstellung von des einen Pixel in den anderen halt eben abknallt. Ich glaube, dieses Nachfragen von dem, was auf dem Bildschirm passiert, das hat bei mir dann erst mit Spec Ops The Line angefangen. Also wenn du tatsächlich die Wahl hast, ob du das tust, ob du Leben verschonst oder nicht, aber das hat mich in 007 Nightfire überhaupt nicht gestört, um Gottes Willen. Aber das war ja auch super albern. Ich möchte nur trotzdem zu dieser ganzen Kiste, ne, Indizierung und so. Und da haben wir, das ist genau, falls die deutsche Wirtschaft sich fragt, wo haben wir da eigentlich unseren Platz verloren? Es war genau diese Zeit, wo wir falsch auf dieses Medium aufgesprungen sind. Und wenn Kat Michael gerade zuhört, dann schneide bitte diesen Clip rein. Es gibt einen ganz tollen Beitrag, ich glaube 1999 muss es gewesen sein, zu einer LAN-Party in Deutschland. Und da sind ganz viele Kids mit ihren Rechnern angefahren und am ersten Tag hieß es dann, Quake 2 wird übrigens, kommt auf die verbotene Liste, das dürft ihr hier nicht spielen. Und dann gibt es tatsächlich Videoaufnahmen von Leuten, die interviewt werden, die am Heulen sind. Ich bin jetzt echt so weit gefahren, um Quake 2 zu spielen und jetzt darf ich das hier nicht spielen und mein Leben ist ruiniert. Bitte schneid es rein, es ist so gut.
Und eben hat der Veranstalter angekündigt, dass hier keine indizierten Spiele gespielt werden dürfen.
Ja, tut mir leid, ich bin hier, um Quake 2 zu spielen, um die Playoffs in der Liga zu Ende zu spielen. Und ohne Quake 2 kann ich mich auch direkt verabschieden, was ich auch sehr wahrscheinlich gleich tun werde.
Oh, das ist echt, ja. Ja, das ist auch total interessant dann wieder, wie kulturell unterschiedlich das gehandhabt wird. Also ne, Nacktheit in den USA, Gewalt ganz lange bei uns. Da sind wir, glaube ich, auch Spitzenreiter, was das angeht. Und jetzt, ich weiß gar nicht, woran es liegt, das weißt du bestimmt, da merkt man, ich bin nicht so am Nabel der Zeit, es sind ja gerade auch ganz viele Spiele in Deutschland aus Steam nicht verfügbar, weil irgendwelche Indie-Entwickler keine Altersfreigabe oder so erwirkt haben. Das ist auch so ein deutsches Phänomen, das ist nur in Deutschland so. Also ich weiß nicht, hast du es auch schon gemerkt, dass man ganz viele Spiele nicht aufrufen kann?
Oh, das hat ganz, ganz diverse, verschiedene Gründe. Ich finde es gut, dass Deutschland da so hinterher ist, muss ich sagen. Gerade auch, wenn du dann so Spiele hast, die sich rund um Gaza-Geschichten drehen. Du musst halt wissen, auch Steam kuratiert nicht besonders gut, weil da ja auch täglich 100 Spiele
erscheinen. Das stimmt,
erscheinen.
Ja, das ist ein großes Problem.
Ich merke ja. Man könnte so ein bisschen meinen, diese Nation ist so ein bisschen ausgewechselt. Deutschland hat aber auch irgendwann mal in den Jahren kapiert, dass das ein Ding ist, das viel, viel Geld einbringt. Und da sind viele Länder ganz viel schneller gewesen. Und das ist der Grund auch, warum Deutschland dieses Kunstgut langsam auch, also was heißt langsam? Sie nehmen es jetzt wahr, sie sind immer noch am Hinterherhinken. Ich finde es aber auch spannend. Du musst dir vorstellen, es hat bis 2008 gedauert, dass Videospiele als Kulturgut anerkannt worden sind. Aber, und dazu Kulturgut gehört ja auch, dass du beispielsweise verfassungsfeindliche Symbole in Videospielen darstellen darfst. Das darf die Kunst, ne, um sich damit auseinanderzusetzen.
Eigentlich
darf es Videospiel auch. Es haben sich noch mal 12 weitere Jahre, hat sich kein einziges Studio getraut, das zu machen, bis Through the Darkest of Times, ein deutsches Spiel aus Berlin, die haben sich getraut, Nazi-Symbole zu zeigen. Und dann kam der große Wolfenstein auch hinterher und meinte sich so, ja, jetzt mache ich es auch. Aber früher immer so, eigentlich dürften wir es, wenn wir es machen, wissen wir nicht, was passiert. Aber genau dieser Unterschied zwischen 12 Jahren war man sich nicht sicher, darf dieses Medium eigentlich alle Kunstregeln in Anspruch nehmen oder nicht. Und mittlerweile glaube ich, das Geld fließt so gut, dass sich da auch so eine BPJM auch mittlerweile nicht mehr so viel dabei denkt. Also ne, Kinder schon beschützen, aber jetzt nicht wegen allem an die Decke gehen.
Ja, nee, absolut. Und es war auch irgendwie klar, dass am Ende des Tages ein Indie-Entwickler
Es sind immer die
Indies,
genau.
Weil die haben nicht so viel zu verlieren. Die gehen meistens voran, auch mit den Spielideen. Aber in dem Fall halt auch, weil da jetzt nicht viele, viele Millionen versenkt werden, wenn sie es dann doch irgendwie nicht veröffentlichen dürfen. So. Also ein Wolfenstein verkauft ja auch in Deutschland viele Einheiten. Und wenn die das dann halt nicht so raushauen dürfen, wäre es für die bitterer als für Through the Darkest of Time. Aber ich bin mir sehr sicher, die haben das auch gemacht, weil sie der Meinung sind, dass ihr Spiel nur dann richtig wirken kann, wenn sie es eben mit Hakenkreuzen rausbringen.
Ja.
Und es ist ja so in diesem sehr tiefgründigen Ding, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe was drüber gehört, scheint mir das auch einfach total wichtig zu sein, dass es glaubwürdig und originalgetreu dargestellt wird.
Aber es ist natürlich schon für sich bezeichnend, dass wir erst seit kurzem wirklich Nazis in Wolfenstein abknallen und nicht Wölfe, also Leute des Wolfsregimes. Es ist schon irgendwie bezeichnend, ne, dass es eigentlich ein Nazi-Killspiel war, in dem eigentlich nie Nazis vorgekommen sind.
Ja, ist auch super, total seltsame Herangehensweise. Also gegen Nazis irgendwie sein, heißt ja nicht, dass man sie nicht sehen darf. Also es ergibt auch auf keiner Ebene Sinn, wenn man drüber nachdenkt, warum gab es da keine Nazis? Man hat sie ja abgeschossen, da wurde nichts glorifiziert. Es wurde natürlich irgendwie eine Parallelhistorie aufgemacht oder so, aber Das Spiel hatte ja wirklich gar nichts Verharmlosendes oder sogar Verherrlichendes an sich gehabt. Das war so ein bisschen eine Prinzipienreiterei.
Na ja, gut, man durfte es in Deutschland halt auch nicht zeigen, verfassungsfeindliche Symbole. Ne? Und wir haben uns noch nicht über Half-Life und wippende Menschen unterhalten, ne? Und auch all diese lustigen.
Ja, nee, da gibt es ja nicht auch.
Diese lustigen Varianten. Blut, das plötzlich grün ist und nicht mehr rot ist. Also, ja, ihr hört schon, unser Gaming-Alltag damals war sehr schwer. Wir hatten kein Geld.
Jetzt warst du ganz kurz weg, aber ich glaube, es lag wahrscheinlich
irgendwie an dir. Es lag wahrscheinlich an dir. Oder es lag an uns beiden, dann nehme ich die halbe Schuld auf mich auf. Wir hatten kein Geld, wir hatten aber sehr viel Zeit, wir hatten viele Träume, wir waren übelst düster, wir haben sehr, sehr viel gespielt. Ich fand die Zeit ganz toll und das Einzige, was ich daraus mitnehme, mein Konsum war damals. Er war reflektierter, ich hatte aber auch nicht so viel Konkurrenz. Ne? Ich musste mich nicht zwischen sehr viel entscheiden. Heute bin ich sehr viel damit beschäftigt.
Moment. Du, dein Konsum war reflektierter.
Versehentlich.
Meinst du jetzt damit, du hast einfach dir mehr Gedanken darüber gemacht, was du spielst? Oder das musst du definieren?
Ich war versehentlich reflektierter, weil ich aber auch nicht so viel Auswahl hatte. Ne? Also von 10 Spielen, also wenn es 10 Spiele gab, habe ich dann 8 gespielt. Und heute ist es halt mehr, es gibt 300 Spiele und jetzt muss ich entscheiden, welches ich spiele. Also ich wurde gerade durch die Sparsamkeit zu einem sehr reflektierten Konsum getrieben. Ne? Und ich habe mich auch, dann habe ich Spiele auch nicht abgebrochen, dann habe ich mich auch viel, viel mehr eingelassen. Ne? Also die meisten Genres, die ich ausprobiert habe, das war vor allem dann da die Zeit.
Ja, und wir sprechen jetzt von PlayStation 2 noch, oder? Wenn du so diese ganzen Ratchet und Clank-Sachen und so weiter erwähnst, dann meinst du PlayStation 2. Und wie hast du entschieden, welches Spiel du dir kaufst? Und wann hast du es vor allem gemacht? Warst du so wie ich auch jemand, der so ganz viele von diesen Zeitschriften gelesen hat? Auch so seltsame Sachen wie Screen Fun oder GameStar. Bravo, Screen Fun war super, weil da war einfach jedes Spiel gut. Du hast ja, die hatten immer so etliche Seiten mit Spieletests und jedes Spiel hatte eine gute Bewertung. Oh, also es war so, du konntest gar nichts draufgeben. Einfach alles Meilensteine so des Gamings. So Cabellas Hand, schieße Rehe irgendwo ab. Ja, 2 bloß, Top-Spiel. Man hat so gedacht, okay, cool, nur gute Spiele. Das ist ein bisschen wie wenn man bei Steam heute durchscrollt und liest nur die Entwicklerbeschreibung ihrer eigenen Spiele. So, da klingt jedes Spiel geil. Und so war das in der Screenfun auch. Aber das war für mich schon auch so ein bisschen eher so ein Tor in eine Traumwelt, weil ich konnte mir die Sachen alle eh nicht kaufen, aber ich habe mir vorgestellt, ich könnte es und habe in meinem Kopf geträumt, ich würde sie spielen.
I'm so excited to tell you about Delete Me, the sponsor of this podcast. Have you ever Googled yourself? It's so frustrating that things like our name, email address, phone number, and even the list of our relatives are being sold online by data brokers. This poses a considerable threat to our privacy, especially if our personal info ends up in the hands of scammers or stalkers. I wanted to put an end to this, which is why I went to joindeleteme.com and signed up for Delete Me. Delete Me's privacy experts comb through the countless data broker websites, looking for places your data shouldn't be, remove it, and send you a report on what they've done. They do this all year round, so I don't have to think about it. Since I opened my Delete Me account, I feel better knowing my info isn't easily available online to be used against me for fraud, harassment, or identity theft. You can get 20% off your Delete Me plan when you go to joindeleteme.com/protect. Go to joindeleteme.com/protect. That's joindeleteme.com/protect.
War das bei dir auch so? Also, und das muss man hinzufügen, ne? Abseits von den Spielen, die man gespielt hat, gab es natürlich auch extrem viele Spiele, die du bei anderen gesehen hast oder von denen du gelesen hast, ne, in Magazinen. Und das war auch, ne, dann hast du halt so dein Gameplay in deinem Kopf. Und ich erinnere mich noch, ja, ich habe auch sehr viel, ich habe ganz viel über Magazine auch kompensiert. Und dann, wir hatten keinen starken Rechner und ich wollte unbedingt Sims 2 spielen. Und ich hatte dieses eine Magazin mit dieser Vorschau von Sims 2. Und ich habe diesen Text immer und immer und immer wieder gelesen und habe mir immer gedacht, ja, dann würde ich diese und diese Familie erstellen. Oh, das ist ein cooles Feature. Damit würde ich das dann machen, als würde ich an diesem Artikel mitschreiben. Ich habe damals echt noch sehr viel gelesen über Spiele, die ich nicht spielen konnte und war natürlich über jede Gratis-CD dankbar. Ja.
Mega, da kann ich eine kleine Anekdote von einem Kumpel von mir einstreuen, der mir ein bisschen leid tut, weil seine Eltern waren komplett gegen Videospiele und auch überhaupt gegen Fernsehen. Das waren ein bisschen die Klischee-Sozialarbeiter-Eltern, so ein bisschen Öko und der durfte niemals eine Konsole besitzen, niemals einen PC besitzen, aber er hat so davon geträumt, er war so ein großer Nintendo-Fan, hat immer die Magazine gelesen und so weiter. Und er hat dann angefangen, sich ein eigenes Nintendo zu basteln und sich auf Papier quasi Level zu malen und die Level an den Fernseher zu hängen und dann mit selbstgebastelten Controllern so zu tun, als würde er Nintendo spielen.
Ich weine gerade. Also ihr hört vielleicht ein Lachen, aber ich weine eigentlich.
Es ist so traurig, aber auch irgendwie so kreativ.
Ich hole nur nach, weil das hat mir schon in der ersten Folge erzählt, meine erste Videospielerfahrung war dieser Super Mario Marathon, wo ich die ganze Zeit bei diesem Freund geblieben bin und noch eine Stunde länger und noch eine Stunde länger. Und damals habe ich dann wirklich angefangen, mit kleinen Actionfiguren eben diese Spiele nachzuspielen. Und ich erinnere mich tatsächlich, wir hatten damals einen Onkel und der wollte immer wissen, was in unserem Leben abgeht. Und das war immer eine dumme Frage, weil wir dann immer nur über Videospiele gesprochen haben. Und mein Bruder und ich haben dann wirklich auf dem Wohnzimmerteppich vor ihm all diese Spiele nachgestellt. Und er hat wahrscheinlich nichts davon verstanden, aber er war so total angetan. Danke dafür.
Ja, das ist ja auch voll nett, wenn er das Ganze mitmacht. So, auf jeden Fall. Und an alle Eltern da draußen, ich würde mal sagen, es bringt auch nichts. Ne? Also diese Leidenschaft hat in meinem Kumpel geschwelt und er ist jetzt ein Jahr älter als ich, ist der härteste Zocker der Welt. Also der genießt das jetzt, diese Freiheit zu haben und einfach durchzuballern. Also das... Ne, also Kindern so ihre Leidenschaft so zu versagen, das führt nicht dazu, dass sie es später nicht machen, sondern es führt dann dazu, das ist vielleicht auch ein bisschen bei mir so, dass man es mit einem schlechten Gewissen macht. Das ist ja eigentlich dann auch voll blöd, ne?
Das ist mal mit Eltern mit ihren interessanten Maßnahmen. Und wenn man Dinge verbietet, dann holen sie sich die sowieso. Und ich hatte auch Leute, ne, die zu Hause keine Konsole haben konnten. Und die sind dann einfach sehr oft bei ihren Freundinnen gewesen, ne, und haben dann da eben gespielt. Und ich glaube, dann entwickelt man auch wie einen merkwürdigen Bezug zu diesem Medium. Ich sag bis heute, es war, glaube ich, keine gute Idee, uns komplett freie Medienzeit zu erlassen. Also ich bin da bewusst mit umgegangen. Natürlich, weil ich gerade selber von mir rede. Aber mein Bruder beispielsweise, der hatte dann in demselben Alter, ne, so Pubertät, der hatte in den Sommerferien manchmal Tage, da hat er 12 Stunden lang League of Legends gezockt mit seinen Leuten. Und ich dachte mir, Leute, krass. Ich will jetzt nicht mich selber loben, aber meine Sommerferien waren einen Ticken klassischer als eure.
Ja, das ist spannend. Ist dein Bruder heute noch faszinierter Zocker?
Nee, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht tatsächlich. Also, er spielt noch, wenn andere Leute ihn dazu einladen, aber der hat Besseres gefunden. Der ist lieber draußen, der macht lieber Party und so. Nee, das ist
Nee, weil ich glaube, das gibt's halt auch, dass man sich so overdosed. So in der Jugend und Kindheit, dass man so alles schon mitgenommen hat und dann irgendwann auch so ein bisschen die Lust daran verliert. Ich kenne zum Beispiel auch so befreundete Eltern, die haben auch eher so die Taktik, die Kinder kriegen Süßigkeiten ohne Ende. Und das Spannende ist, bei der Freundin von mir ist es wirklich so, wenn die Kinder da sind und Süßigkeiten sind auf dem Tisch, dann greifen die nicht mal mehr zu, weil das für die einfach so ist wie ein Apfel oder so, ja. Ist einfach so absoluter Standard. Und mein Sohn, ja, wenn du dem Süßigkeiten gibst, der ist süchtig, der stopft es in sich rein, aber wir reglementieren halt auch so ein bisschen. Und ich glaube, es kann auch in die Richtung gehen, aber am Ende des Tages natürlich sehr individuell und man kann das nicht voraussehen.
Es gibt da draußen keine Eltern, die es zu 100% richtig machen. Ich meine, wir machen es alle wahrscheinlich etwas falsch, aber anders falsch oder etwas falsch. Zockt dein Junge schon?
Ja, der ist riesiger Minecraft-Fan. Und die Geschichte mit deinem Onkel hat mich jetzt auch sehr an ihn erinnert. Janosch heißt er. Weil bei ihm ist es auch so, wenn er seinen Opa sieht, ist erst, wovon er spricht, Minecraft. Der Opa hat natürlich gar keine Ahnung. Wobei inzwischen dürfte der Opa inzwischen so ziemlich alle Kreaturen kennen. Und dann nimmt er noch so sein Minecraft-Lego mit und dann stellt er die Minecraft-Welt nach und spielt meinem Opa vor, was so der macht und der Creeper, wie der explodiert und die Zombies und was die alle können. Und er hat den Enderdrachen besiegt, er hat so und so viel Leben und der Opa sagt die ganze Zeit nur ja, gaukelt Interesse vor und er sagt dann später, wenn er nach Hause kommt, oh, der Opa interessiert sich voll für Minecraft, der hat mir voll zugehört und ich denke so, der arme Opa.
Bis er es dann mal spielen muss, aber, ne?
Also der ist, aber das ist auch so ein Reintaucher, mein Sohn. Also der interessiert sich für ein Thema und dann nimmt er das, der saugt es komplett auf. Also der ist auch jemand, der guckt was im Fernsehen und der kann dir das danach genau wiedergeben. Der will alles genau verstehen. Der sagt dir genau, da war die hatte das an, die hat dann da und das gemacht. Und das ist bei Minecraft jetzt genauso. Der der nimmt das richtig auseinander und das finde ich auf eine Art dann wieder schön, weil er daraus wirklich, das ist nichts, was ihm berieselt, sondern der macht da eine Leidenschaft draus und deswegen unterstütze ich es dann auch.
Erkennst du dich ein bisschen darin wieder?
Ja, schon ein bisschen, aber eher heute. Also ich würde sagen, als Kind habe ich es nicht so aufgesaugt, also nicht auf seine Art und Weise, aber so eine Detailliebe, wie er mein Kanal heißt, erkenne ich voll in seinem Vorgehen und gleichzeitig ist es auch schön, natürlich mit einem Kind zu spielen, weil man immer wieder Flashbacks hat. Ne? Also wie ineffektiv Kinder spielen zum Beispiel. Das kann man ja als Erwachsener gar nicht mehr aushalten. Also ich sitze neben ihm auf der Couch und sage, du hast eine Mission, du musst da vorne lang. Und er so, oh, was ist denn hier? Oh, ein Baum, ich hacke mal da rein. Oh ja, okay, kann man da eigentlich hüpfen? Ja, oh. Und ich denke, Alter, du hast eine Mission. Jetzt geh. Also dieses kindliche Spielen zu sehen, ist auf eine Art unglaublich nervig, aber auch unglaublich schön, weil man sich daran erinnert, wieso die Welt allein eben genug war.
Ich meine, als ich meine Partnerin kennengelernt habe und sie noch gar nichts mit Videospielen zu tun hatte, konnte ich auch all das mitverfolgen. Und es ist total schön, dass wir jetzt letztens Split Fiction zusammengespielt haben, zusammen durchgespielt haben. Und das ist, ich finde, es ist ein kompetentes Spiel. Da muss man schon gut sein, auch wenn man natürlich oft stirbt. Und es war für mich so eine schöne Leistung zu sehen. Ich gebe dir noch eine Sache mit, damit sich der schließt sich der Kreis mit Mario Kart und das fand ich total spannend, ne? Wieder über diese kindlichen Perspektiven und dass wir quasi uns in unser Medium neu verlieben dürfen. Dafür sind Kinder ganz, ganz toll. Ich war auf einer Familienfeier und wir haben tatsächlich Mario Kart auf dem Handy oder auf dem Tablet gespielt und meine Nichte sollte Gas geben und ich habe gelenkt. Und dann sind wir über die Zielgerade gefahren und dann ist ja automatisch, dass das Spiel eigentlich jetzt das Fahren übernimmt. Ne? Du bist ja dann in diesem Endscreen. Ja, und sie hat aber weiter Gas gegeben. Und dann habe ich sie gefragt, warum? Ja, sonst würden wir ja stehen bleiben. Und sie hatte das mit dem Endscreen noch nicht auf dem Schirm, aber es war einfach so logisch, weil wenn du das auf dem Bildschirm siehst, denkst du ja, du würdest einfach weiter Gas geben müssen. Und wir haben das ja mittlerweile gelernt, dass wir das nicht mehr müssen, dass die Taste sofort losgelassen wird. Und das fand ich einfach auf dieses ganz kleine Detail, dass sie sich das so gedacht hat, das fand ich ganz toll.
Ja, und Spiele sprechen ja auch ihre eigene Sprache, die man über die Jahre einfach auch spricht oder, ne? Und es gibt so ganz viel Kommunikation, die von einem Spiel ausgeht, die man jetzt als selbstverständlich wahrnimmt, weil man schon so viele Jahre spielt. Aber wenn man jetzt eine Person das erste Mal vor ein Spiel setzt, dann merkt man erstmal, dass ganz viele Sachen gar nicht so intuitiv oder so klar sind, wie man glaubt, dass sie sind, weil sie es über Jahrzehnte etabliert hat. Da gibt es auch bei YouTube ganz bekannte und große Videos, wo Leute ihre Freundin zum Beispiel das allererste Mal spielen lassen und das Ganze dann dokumentieren. Und da geht es dann genau darum, dass sie irgendwie gar nicht so genau weiß, was sie tun muss in einem Spiel, das eigentlich simpel erscheint, wo wir sagen würden, na gut, man muss jetzt das und das machen. Also dass es natürlich auch so eine Videospielsprache gibt, die über Jahre gewachsen ist und die auch trotz ihrer Zugänglichkeit heute schon irgendein Wissen voraussetzt.
Es ist so spannend, weil ich habe meine Partnerin damals Heavy Rain spielen lassen. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Ja, ja, das
kenne ich. Ich habe dieses Spiel schon etliche Male durchgespielt und es gibt tatsächlich am Anfang eine Szene, wo man einen Tatort untersuchen muss. Da hat sie, und weil sie sich wirklich 100% eines Geländes angucken möchte, dann hat sie einen Dialog entdeckt mit diesem FBI-Agenten, dass er nämlich mit zwei Leuten reden kann, die Kaffee trinken und man kann eine tote Katze in diesem Level finden. Und das war so unglaublich, weil ich es jetzt schon 10 Mal durchgespielt habe, dass ich nicht wusste, dass das geht. Also, das, wow, ja, ich dachte, wow, ja. wow, spiel bitte alle anderen Spiele auch noch.
Ja, wir finden keine Easter Eggs mehr, die Kinder finden die. Schlimm. So, ne? Also ich habe jetzt auch bei Max Payne gelesen, wenn man eine Granate in ein Mauseloch wirft, dann kommen Ratten mit Pistolen raus oder so, ne? Gibt es so ein Easter Egg. Als Kind wäre es vielleicht möglich gewesen, dass ich mir gesagt hätte, was ist eigentlich, wenn ich die Granate hier in dieses Mauseloch werfe? Aber als Erwachsener ist man ja viel zielgerichteter und macht so Sachen gar nicht mehr. Weil man ja auch gelernt hat, meistens lohnt es sich ja nicht. Aber es gibt dann doch immer wieder diese kleinen Geheimnisse, die fast für Kinder da sind, weil jeder Erwachsene dran vorbeilaufen wird. Und das ist irgendwie schön.
Das ist das Schlimme, nämlich wenn jetzt ein Spiel einen Wasserfall hat und wenn ein Spiel ganz viele Wasserfälle hat, dann sitzt sie neben mir und sagt, ja, guck hinter dem Wasserfall, da könnte was sein. Ich so, ja, aber auch nicht. Ja, aber wenn was wäre, dann würdest du es jetzt verpassen.
Schön. Ja, aber die Krankheit habe ich auch. Ich kann auch nicht am Wasserfall vorbeigehen.
Ich hasse es, wenn Wasserfälle zu sehen sind.
Ja, und man denkt sich schon so, da ist bestimmt was. Und gleichzeitig hofft man, seid ihr wirklich so langweilig? Ich hoffe, da ist nichts. dann hofft man wieder, ja, vielleicht ist hoffentlich ist doch was da, weil jetzt gehe ich ja schon dahin. Also so ein bisschen so ein Zwiespalt, aber es ist so ausgelutscht, ist unglaublich.
Ich bin tatsächlich dann immer genervt, irgendwie so eine, oh, das ist jetzt nicht originell, aber eigentlich freue ich mich, wenn was dahinter ist, ne, weil dann habe ich wieder geguckt und es war auch nicht umsonst. Ach ja, genau. Videospiele, absolut. Videospiele. Absolut. Gleicher Punkt, ne, bei einem Sidescroller nicht nach rechts zu laufen, sondern nach links zu laufen, weil es vielleicht im Anfangsgebiet linken versteckten Bildschirm gibt, ne?
Ja. Oder ein Erfolg. Xbox-Erfolg.
Pling! Ich schließe den Kreis noch zu einem anderen Thema. Gerade Horrorspiele habe ich ihr versucht auch zu zeigen und da hat es auch einen sehr süßen Moment gegeben oder sehr schönen Moment gegeben. Ich habe ihr Evil Within habe ich ihr gezeigt und sie hat sich so 8 Minuten lang das Intro angeguckt und dann hat sie den Controller neben mich abgelegt und nur gesagt, danke. Und dann war es das. Ach ja, nee, aber Games.
Wir haben uns ein bisschen von unserer Jugend entfernt.
Geil. Haben wir das nicht irgendwie gut, immer, das, wenn wir älter werden?
Wir sind jetzt nicht, ja genau, wir sind nicht mal zur Dreamcast gekommen. Verdammt, Mensch. Ich wollte eigentlich heute noch erzählen, dass ich dann irgendwann die Dreamcast
Mensch,
gekauft
habe. Mensch, dann müssen
wir da. Als einziger in Deutschland.
Als einziger in Deutschland, das ist eine sehr interessante Story. Ja, vielleicht müssen wir diesen ganzen Bereich 12 bis 19 auf 2 Parts ausweiten. Schauen wir mal. Oder wir holen das letzte nach und dann gehen wir in den interessanten Bereich bei dir. 19 bis 24, kaum gespielt. Du hast mir ja deinen Gaming-Lebenslauf vorgelegt. Falls das ja ein Bewerbungsgespräch ist, weiß ich nicht, für welchen Job du dich bewirbst, aber es sieht ganz gut aus. Aber ja, 19 bis 24, da kann ich euch auch was zu erzählen, auch diese Zeit, dann lass uns das einfach nachholen und wir pfeifen ja eh auf jegliche Struktur. Aber ich bleib dabei. Vielen, vielen Dank, Matze, dass du heute hier warst.
Ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Liebe Leute, wenn ihr das gehört habt, wisst ihr, dass es das nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, Apple und Co. gibt. Da, wo ihr überall Podcasts sucht, da sind auch wir, da ist auch Enliven. Und wenn ihr noch an Bonus-Content interessiert seid, für Minimum 5 Euro geht es los. Hinter die Paywall, Reportagen, tiefe Einblicke, Analysen, alles, was ihr wollt. Schaut euch das an und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr dazukommen würdet. In diesem Sinne, danke fürs Reinhören. Haut rein, Enlive das Leben und embrace das Chaos. Ciao.
Tschüss. Oh, oh, oh,
O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.